Letzte Woche haben wir uns näher angeschaut, wie die Siedeindustrie in Zürich entstanden ist. Falls du diese Folge verpasst hast, würde ich vorschlagen, du hörst zuerst die letzte Episode und nachher erst die heutige. Heute machen wir nämlich dort weiter, wo wir aufgehört haben, im 17. Jahrhundert. Und dann verfolgen wir die Zürcher Siedeindustrie bei ihrem Aufstieg im 19. und Fall im 20. Jahrhundert. Ich weiss, das klingt recht dramatisch. Aber es war auch wirklich dramatisch gewesen. Heute kommen wir erst zu dem Teil der Geschichte, der einem so unfassbar anmutet. Die Zeit, in der Zürich die zweitgrößte Siedeindustrie der Welt hatte und über 40'000 Zürcher beschäftigt hat. Die Zeit, in der die Zürcher Siede von der New Yorker High Society gedreht worden ist. Aber nicht wirklich von den Zürcher selber. Willkommen bei Turicana, einem Podcast über Zürcher Geschichte und Geschichten von Zürcherinnen und Zürcher. Mein Name ist Robin Britscher. Nebst Dorothee Reiser, wissenschaftlicher Mitarbeiterin bei der ZB, kommt heute auch unser anderer Interviewpartner zu Wort, den wir letzte Woche nur einmal gehört haben. Der Alexis Schwarzenbach, Projektleiter von Swiss Silk History since 1800.
Ja, mein Name ist Alexis Schwarzenbach, ich bin Historiker. Ich leite an der Hochschule Luzern ein Projekt zur Geschichte der Zürcher Siedeindustrie. Und da geht es darum, dass die Geschichte eigentlich sehr wenig bekannt ist und eigentlich auch, es gibt keine gute Publikation dazu.
Das habe ich bei meinen Recherchen auch gemerkt. Ich habe gerade mal ein Buch und zwei Buchkapitel mit dem Thema Zürcher Siedegeschichte gefunden. Und die sind aus den 80er und 90er Jahren. Alexis Schwarzenbach ist ein Nachkomme von der Familie Schwarzenbach, die eines der grössten Siedeunternehmen gehört hat. Er hat auch einen persönlichen Bezug zu diesem Projekt, aber natürlich nicht nur.
Ich habe ja schon mehrere Projekte über meine eigene Familie gemacht, aber ich habe immer gefunden, gerade bei dieser Textilgeschichte, der Siedenindustriegeschichte muss es etwas sein, was ja nicht nur Schwarzenbach ist, weil das Schwarzenbach über Schwarzenbach ist irgendwie, das geht nicht. Es ist jetzt doch faszinierend zu sehen, wie das eigene Unternehmen, also das Unternehmen, das meine Vorfahren geführt haben, wie das sich einreiht in einen grösseren Kontext. Und natürlich ist es auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Mein Vater beispielsweise ist ein wichtiger Zeitzeuge von uns. Wir haben ihn schon mehrfach interviewen können. Er ist auch schon in Lehrveranstaltungen gekommen, in der Uni Zürich, die wir auch schon mehrfach gemacht haben. Es ist für mich sehr spannend, etwas anzuschauen, was ich zwar als Kind mitbekommen habe, nämlich die grossen Schwierigkeiten dann ab den 70er Jahren, die Fabrikschliessungen und so, wie heute mein Vater darüber denkt beispielsweise. Das ist sehr spannend, die Aussagen, und die jetzt dann zu vergleichen mit anderen und dann eben feststellen, dass es doch strukturelle Ähnlichkeiten gibt. Also es ist nicht nur in einer Firma so gelaufen, sondern eigentlich gibt es Strukturen, die sich wiederholen. Und insofern hat das sicher mit mir etwas zu tun. Ich bin aber gleichzeitig sehr froh, dass ich eben mit einem Team an dieser Geschichte arbeiten kann, sodass dass es korrektiv gibt, dass es ja nicht zu viel eben über die eigene Firma ist, sondern wir versuchen eigentlich so gut wie möglich das auszugleichen.
Da gibt es einen Überschneidungspunkt in unserem Leben. Der Alexis Schwarzenbach hat Schwierigkeiten angesprochen, die Zürcher Siedeunternehmen in den 70er Jahren hatten. Es hat zu dieser Zeit grosse Umwälzungen gegeben, auf den verschiedensten Ebenen. Und zu dem gehören wir dann später auch noch mehr. Darum lässt sich das mit der heutigen Situation vergleichen. Die Digitalisierung hat die Kleidergeschäft fundamental verändert, sodass es für kleine Kleiderlabels, wie eben zum Beispiel das von meiner Familie, immer schwieriger wird, sich zu behaupten in einem Markt, wo es praktisch das ganze Jahr nur noch Sale ist. Ich glaube, jeder sieht, dass kleine Kleiderläden, also nicht Zara, H&M und Co., einen nach dem anderen zugehen. Von dem her sind der Herr Schwarzenbach und ich beide irgendwie Zeitzeuge. Aber keine Angst, wir bei Altbrausch geben noch nicht auf. Von der heutigen Zeit zurück zum 17. Jahrhundert. Letzte Woche haben wir mit dem Tod der damals erfolgreichsten Siedeherren von Zürich aufgehört, den Wertmüller-Brüdern. Nachdem die Wertmüller-Brüder gestorben sind, haben sich die Siedenherstellung und die Firmen, die mit Siede gehandelt haben, weiterentwickelt. Aber eben nur bedingt. Die Stadt Zürcher Unternehmen haben nämlich dafür gesorgt, dass nicht zu viel Konkurrenz entsteht im Seidenhandel.
Also die Seidenfabrikation war lange privilegiert. Wir haben um 1700 haben sich eigentlich der Stadt Zürcher, der Bürger, ein Privileg erwirkt beim Rat, dass nur sie haben dürfen Seiden produzieren, also Seidenfabrik führen. Und das ist eigentlich so geblieben bis 1830. Also das war wirklich ein Privileg, das sie sich haben erwirken können, wegen ihrem wirtschaftlichen Einfluss. Und also wirtschaftlicher Einfluss wird natürlich häufig zu politischem Einfluss.
Damit wir die Namen mal genannt haben. Zu den Zürcher Handelsherren und Seidenfabrikanten im 17. Jahrhundert haben die Familie Goswiler, Escher, Holzalb und Hartmann gehört. Familie Hess im Florhof, Familie Ziegler im Pelikan, Hottinger im Stadelhofen und Usteri im Thalacker. Und es sind immer wieder Namen dazugekommen. Und abgesehen von diesen Zürcher Familien haben sich auch ursprünglich Lugarner Familien etabliert. Die von Muralt und Orell. Wir haben jetzt von den Handelsherren geredet, aber im 18. Jahrhundert hat es in diesen Familien auch zwei Seidenherrinnen gegeben. Die eine war Anna Huttinger, die nach dem Tod von ihrem Mann das Familienunternehmen über 20 Jahre lang geleitet hat, bis sie es dann 1782 ihrem Sohn übergeben hat. Die andere war Cleofia Pestalozzi von Orelli, die auch nach dem Tod von ihrem zweiten Mann das Seiden- und Bankengeschäft der Familie geleitet hat. Und das höchst erfolgreich. Ich würde auch gerne mehr zu diesen zwei Frauen erfahren. Also falls jemand, der Geschichte studiert, noch ein Thema für die Masterarbeit sucht, vielleicht wäre das ja etwas. Im 17. und 18. Jahrhundert haben sich die Seidenfirmen ein goldiges Näschen verdient. Die Zürcher Handelsfamilien sind immer reicher geworden und dank ihren Zollabgaben auch Zürich selber. Wichtig zu wissen ist aber, dass zu diesem Zeitpunkt nicht nur die Seidenindustrie zu dem beigetragen hat, sondern auch die Baumwollindustrie, die die Seidenindustrie zeitweise auch überholt hat. Aber wir bleiben heute beim Seidengeschäft. Mit der Zeit hat sich die Produktpalette der Zürcher Seidenindustrie ausgeweitet. Die Erweiterung hat unter anderem stattgefunden, weil nach der Aufhebung vom Edikt von Nantes Ende 17. Jahrhundert Hugenotten, also protestantische Franzosen, in die Schweiz und eben auch nach Zürich gekommen sind. Sie haben nämlich ein Know-how gehabt von anderen Seidenprodukten als nur Florettseide und Seidengarn. So haben die Zürcher Seidenunternehmen von den Hugenotten die Sachen gelernt, die sie als nützlich empfunden haben, nämlich die Herstellung von Glanztaffet, Damast, Seidenstrümpf und Halstüchli, und sie nachher wieder zum Teufel geschickt. 1691 sind nämlich alle Hugenotten, die, Zitat, «dem hiesigen Handwerk Eingriff tun», aus der Stadt ausgewiesen worden. Die können bleiben, haben den Zürcher ihre Techniken zur Seidenverarbeitung zeigen. Außerdem sind sie nicht als Meister bei der Zünft angenommen worden, nur als Lehrling, und selber haben sie keinen Lehrling haben. Das Leben in Zürich ist ihnen also richtig schwer gemacht worden, und 1699 hat der Grosse Rat dann beschlossen, die selbstständigen und wohlhabenderen Hugenotten alle aus Zürich auszuweisen. So viel zum Thema Innovation und Toleranz in unserer Stadt zu dieser Zeit. Für die Stadt Zürcher Seidenherren ist das alles wunderbar aufgegangen. Mit ihren neuen Produkten haben sie einen breiteren Markt erreicht und ihre Seide bald nach fast ganz Europa exportiert. Aber gegen das Ende des 18. Jahrhunderts mussten sie ihre privilegierte Stellung als Seidenfabrikanten aufgeben. Und sie ist auch auf dem Zürcher Landgebiet erlebt worden, Seidenfabriken aufzumachen. Das hat die Zürcher Seidenindustrie in eine neue Ära katapultiert.
Im 19. Jahrhundert wird die Seidenindustrie wirklich zur wichtigsten Industrie vom Kanton Zürich. Es ist immer noch und sehr lange Zeit eine Handindustrie, also die Stoffe werden die Heimarbeit gewoben. Das heisst, in fast jedem Bauernhaus im Kanton Zürich ist ein Webstuhl gestanden, wo Seide gewoben worden ist. Und wir haben so Zahlen, um 1900 herum sind es fast 40'000 Leute, die in dieser Industrie beschäftigt sind. Es sind wirklich sehr, sehr viele Leute, die da in verschiedenen Funktionen drin geschafft haben. Und es wird also wirklich, es ist die wichtigste Industrie vom Kanton Zürich in dieser Zeit.
Ein paar Zahlen, um das zu veranschaulichen. 1824 hat es in Zürich gerade mal 17 Unternehmen gegeben, die mit der Seidenindustrie zu tun hatten. Und es waren alles städtische Betriebe gewesen. Zu diesen städtischen Unternehmen haben insgesamt etwa 5'500 Webstühle in ganz Zürich gehört. 1842, also 18 Jahre später, hat es schon über 68 solche Unternehmen gegeben, mit insgesamt 10'000 Webstühlen. 47 von diesen Unternehmen waren auf dem Zürcher Land angesiedelt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie hat das passieren können? 1830 hat es einen liberalen Umsturz gegeben, wo das Monopol der städtischen Unternehmen untergraben hat. Da man jetzt auch auf dem Land eine neue Textilindustrie gründen durfte, hat sich bald ein neuer Unternehmertyp gebildet, nämlich der Landfabrikant, im Gegensatz zum städtischen Verlegerkaufmann, den wir schon kennengelernt haben. Die Landfabrikanten haben logischerweise viel mehr über die eigentliche Herstellung der Seide gewusst. Sie haben ja die Arbeit gemacht, um so ihren Betrieb entsprechend gut können führen, besser und schneller produzieren. Die städtischen Verleger haben sich darum nach 1830 mehr und mehr auf die Bereiche des Seidenhandels konzentriert, die sie gut verstanden haben. Der Rohseidenhandel und Finanzgeschäft. Der Seidenhandel und Finanzgeschäft sind damals nämlich Hand in Hand gegangen.
Der Seidenhandel und der Vertrieb natürlich auch später von den Stoffen. Wenn man sich überlegt, dass in den 1830er Jahren schon wahnsinnig viele von Amerika exportiert worden ist, das Geld hat ja dann auch irgendwie müssen zurückkommen. Hat sicher dazu geführt, dass eine gut funktionierende Finanzdienstleistungsindustrie in Zürich vorhanden war und eine, die sich dadurch auszeichnet, dass sie vor allem international ist, transnational. Also nicht nur ein lokales Geschäft bedient hat, sondern eben hat können Unternehmen, die international tätig sind, finanziell unterstützen mit Dienstleistungen.
Gewisse Stadtzürcher Seidenunternehmen haben sich dann auch tatsächlich zu Banken weiterentwickelt. Sie sind schlicht und einfach mit der Zeit mitgegangen. Eine von diesen Banken war auch Rahn und Bodmer, wie der Christian Rahn, Partner von Rahn und Bodmer, erklärt.
Die Bank Rahn und Bodmer ist 1750 entstanden, als Seidenhandelshaus von der Familie Schultes. Die Familie hat schon vorgängig Seide gehandelt, aber hat die Firma gegründet 1750. Man ist damals in Zürich sehr breit im Seidenhandel gewesen und der Seidenhandel hat maßgebend zur Stadtentwicklung beigetragen, hat auch maßgeblich zum letzten Reichtum der Stadt beigetragen. Es hat damals zwei Hauptpfeiler gegeben von finanziellen Mitteln, die in die Stadt hineingeflossen sind. Das eine war der Seidenhandel und das andere war das Söldnerwesen. Und wäre die Stadt nicht ein Zentrum des Seidenhandels gewesen, dann wäre wahrscheinlich auch kein Finanzzentrum daraus gewachsen.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie hätte Zürich ausgesehen, wenn es keinen Seidenhandel gegeben hätte?
Möglicherweise wäre ohne Seidenhandel die Finanzindustrie nicht entstanden, weil die ist zum grossen Teil dort rausgewachsen. Einerseits über, was ich vorhin gesagt habe, die Umwandlung der Seidenhändler in Banken. Zum Teil aber auch, weil die Industrialisierung damals grosse Finanzbedürfnisse hatte, für die Infrastruktur aufzubauen zu machen, aber auch um die verschiedenen Textilunternehmungen, die heute immer noch an den Wasserläufen stehen, zum Teil als Brache, zum Teil ungenutzt als Loft oder als Industrieunternehmungen, die Seidenproduktionsstätten, Webereien und so weiter, hat man müssen bauen, hat man müssen mit Maschinen füllen und das hat sehr viel Mittel veranschlagt, wo Banken, so wie wir sind, zu wenig Mittel gehabt, um das zu finanzieren. Und das war dann der Startschuss für die Universalbanken, also die heutigen Grossbanken, und für die Kantonalbanken. Weil die können Aktien und Obligationen ausgeben und haben durch das können das Geld poolen und dann können so grosse Investitionen können tätigen. Wäre das nicht passiert, dann würde Zürich möglicherweise ein bisschen ähnlich aussehen wie Rapperswil. Eine schöne Stadt, ein schönes Städtchen, am Ausfluss des Zürichsees.
Zürich hat aber auch Institutionen gebraucht, die ein internationales Geschäft ermöglicht haben. Es hat sich nämlich für den Zürcher Seidenhandel ab 1830 einen neuen Markt aufgetan. Amerika.
Also die Amerikaner tun Zölle runter auf Seidenstoffe. Es lohnt sich plötzlich sehr, auf Amerika zu exportieren und die Zürcher Unternehmer, das sind vor allem Unternehmer auf dem Land, also nicht in der Stadt, sondern in der Landschaft, fangen an, im grossen Stil auf Amerika die Stoffe zu exportieren. Sie schicken ihre Söhne eine Art wie auf die Lehre, die gehen dann auf Amerika für ein paar Jahre und den Markt kennenzulernen. Und New York und Philadelphia werden wirklich die grossen Umschlagplätze für die Zürcher Artikel.
Ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen. Die schicke junge Dame in New York, die sich mit den neuesten Stoffen aus, Achtung, Zürich eingedeckt haben. Irgendwie kommt mir das wie eine verkehrte Welt vor. Aber tatsächlich, die New Yorker haben sich in den verschiedensten Zürcher Seidenstoffe gewandelt.
Das sind vor allem leichte Kleiderstoffe, David, hat man denen gesagt. Das sind ganz unterschiedliche Stoffe gsi, wo Uni haben können sie kariert, bedruckt, ganz fasziniert zum Teil auch. Aber es sind alles leichte Kleiderstoffe gsi. Und mit dem ist Zürich eigentlich sehr international sehr erfolgreich gsi, weil sie auch billig gsi sind. Also vergleichsweise zu den Konkurrenten, das ist vor allem gsi Lyon in Frankreich und Krefeld in Deutschland, haben die Zürcher Stoffe sind relativ preisgünstig gsi und haben sich können auf den internationalen Märkten und eben vor allem in Amerika sehr gut behaupten.
Also, um das nochmal klarzustellen. Zürcher Seide war vor allem erfolgreich, weil sie billig war. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wieso war sie so billig?
Es war wegen der Löhne. Also, die Löhne relativ gesehen zu Frankreich beispielsweise sehr viel tiefer waren in der Schweiz. Und wir haben auch viele Berichte von Beobachter aus dem 19. Jahrhundert, Franzosen, die zum Beispiel die französische Seidenindustrie anschauen und die schweizerische, die zürcherische, und dann feststellen, dass in Zürich eben die Arbeiter mit viel weniger Lohn zufrieden sind. Und eine Sache, die sie sehr hervorheben, ist, dass die meisten eben, wie sie in Heimarbeit arbeiten, sind die nicht nur ausschließlich Weber, sondern sie haben auch noch einen Bauernbetrieb. Also sie betreiben auch noch Landwirtschaft. Und die Kombination von Landwirtschaft und industrieller Tätigkeit hat es ihnen eigentlich ermöglicht, zu einem relativ günstigen Lohn zu arbeiten, während in Lyon, in Frankreich, die Arbeiter schon in der Stadt eigentlich konzentriert gewohnt haben, keine Landwirtschaft mehr betrieben haben, 100% angewiesen waren sind auf den Lohn und sehr gut organisiert. Also in Lyon hat es immer wieder Aufstände gegeben, auch von den Weber. Die haben ihre Lohnvorstellungen durchgesetzt. Und so war Zürich billiger als Lyon.
In der letzten Folge, also der ersten Episode zu der Zürcher Seidenindustrie, haben wir gesehen, dass vor allem Frauen in der Seidenindustrie geschafft haben. Das hat sich auch in späteren Jahrhunderten nie geändert. Sie, und mit ihnen natürlich auch viele Männer, die in der Seidenindustrie beschäftigt waren, sind mit dem Grund für den Aufstieg der Zürcher Seidenindustrie zur zweitgrössten der Welt. Dementsprechend facettenreich war die Industrie auch.
Es ist immer noch eine Industrie, die ganz fest verzweigt ist im Kanton. Es ist ja nicht nur die Weberei, es hat vorne dran ist der Rohseidenhandel. Die Ware hat ja irgendwo her müssen kommen. Verbunden damit war eine Färbereiindustrie, Ausrüsterei, Vertrieb. Also es ist sehr, es hat den Kanton auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise dann durchdrungen.
Auch aus heutiger Sicht ist die Zürcher Seidenindustrie in den 1850er und 1860er Jahren für Unternehmer eine Traumindustrie gewesen. Wenige Artikel, die in grosser Auflage hergestellt worden sind und einen guten Ruf hatten, günstige Zollbestimmungen und einen internationalen Markt dafür. Diese Faktoren haben sich irgendwann wieder geändert. Ich meine, es ist selten, dass sich eine Industrie für immer und ewig auf dem Status quo ausruhen kann. Aber es hat immer wieder Unternehmen gegeben, die sich den neuen Bedingungen angepasst haben. Zu den späteren grossen Unternehmen, die das gemacht haben, haben Steli und Co. aus Opfelden, Stünzi-Söhne aus Horgen, Sieber und Wehrli aus Zürich, Gessner in Werdenswil, Zürcher in Husen und natürlich Schwarzenbach gehört. Schwarzenbach, und das hat mich, als ich es herausgefunden habe, gerade schnell von den Socken gehauen, hat 1930 gleich viele Angestellte, wie so bescheidene Namen wie Nestle und BBC gehabt. Ein paar von diesen Unternehmen haben sich dann auch wieder dem Kontinent zugewendet, wo sie da ursprünglich hervorgebracht hat. Asien.
Wie ich schon gesagt habe, ist die Rohseide eigentlich ein europäisches Produkt. Ist aus Italien gekommen, vor allem für auf Zürich. Und dann gibt es im 19. Jahrhundert eine Krankheit, die breitet sich aus von Frankreich her. Die heisst Bebrin, Fleckenkrankheit. Und die schädigt die die Produktion vom Seidenwurm, also die sterben massenhaft und die Produktion bricht ein. Und in dieser gleichen Zeit fangen dann eben die Rohseidenhändler, weil die Nachfrage nach Seidenstoff ist immer noch höher, an, das erste Mal Seiden aus Asien zu importieren. Und das sind ganz andere Qualitäten von Seiden. Also Seiden ist nicht gleich Seiden. In Asien sind die alle handgesponnen beispielsweise. Die Seide war, während in Europa schon sehr stark maschinell hergestellt worden ist. Und die asiatische Seide war also ganz viel ungleicher gewesen. Also die hat man dann nochmal verarbeiten. Dann hat es im Kanton Zürich ab den 1850er Jahren einen Boom gegeben in der Zwirnerei, wo überall Zwirnereien, Winderreihen entstanden sind, wo die asiatische Seide nochmal neu geputzt worden sind, nochmal neu verarbeitet, vereinheitlicht worden sind. Und gleichzeitig findet dann ein Know-how-Transfer auf Japan statt, auf China. Da werden die europäischen Methoden exportiert, zum Teil auch mit Zürcher Unternehmen, die da die Leute überbringen. Und dann fangen die Asiaten an, so gute Seide herzustellen wie wir. Und dann kollabiert die Zürcher Zwirnerei eigentlich schon in den 1880er Jahren. Also wir haben schon im 19. Jahrhundert so eine Globalisierung, wo wir Aufbau und Niedergang von Industrien können beobachten können. Also der Aufstieg und Niedergang von der Zürcher Zwirnerei und dann der Aufstieg von der asiatischen, wo direkt miteinander zu tun haben, wo Arbeitsplätze entstehen und verschwinden. Das ist faszinierend, dass wir die Globalisierung eigentlich schon im 19. Jahrhundert haben. Und der Bezug zu Asien ist faszinierend, weil wir sehr viele gute Quellen haben von diesen Zürcher Kaufleuten, die auf Yokohama oder auf Shanghai gegangen sind und dort in einer Zeit angefangen haben, Handel zu treiben, wo man noch keine grosse Ahnung hatte. Vor allem in Japan hat man keine vorherige Erfahrungen gehabt mit dem Handel mit dem Land. Das war völlig abgeschottet gewesen vorher.
Mit diesen Entwicklungen sind wir jetzt also beim Ende des 19. Jahrhunderts angekommen, am Höhepunkt der Zürcher Seidenindustrie. Im Jahr 1900 haben über 40'000 Leute in der Zürcher Seidenindustrie geschafft. Wahnsinn. Aber im 20. Jahrhundert ist es dann bergab gegangen.
Der Niedergang hat verschiedene Phasen. So wie sich das bis jetzt wie wir das bis jetzt können überblicken können, sieht es so aus, dass bis etwa 1929 läuft das wie verrückt. Also Erste Weltkrieg ist nur eine sehr grosse Boomzeit, da läuft das Geschäft sehr gut, auch 20er Jahre, obwohl sie unsicher sind, zum Teil sind sie sehr profitabel. Und wir haben dann aber 1929 mit der Weltwirtschaftskrise wirklich den ersten sehr grossen Einbruch. Verschiedene Faktoren kommen zusammen. Der wichtigste ist sicher der Ausbruch von der internationalen Wirtschaftskrise, wo zu einer Schrumpfung von der Weltwirtschaft führt und natürlich ein Luxusprodukt wie Seide sehr stark betrifft. Das heisst, der Artikel wird weniger gekauft, Preise sind im Keller, Kalkulationen gehen nicht mehr auf und viele Unternehmen kommen in grosse Schwierigkeiten. In den 70er Jahren kommt dann ein nächster grosser Wandel. Bis dann läuft das Geschäft relativ anständig für die meisten Unternehmen. Dann kommt eine Serie von Ereignissen, Weltwirtschaftskrisen eigentlich wieder, Abwertung vom Dollar, sodass mir die Industrie wieder von ganz anderen Ausgangslagen steht und sich auch wieder sehr anpassen muss. Dort fangen dann die ersten Fabrikschliessungen wieder an. Mit der Zeit kommt dann auch ein immer stärkerer Konkurrenzdruck vom Ausland, insbesondere aus Ostasien, wo die Textilien für die Zürcher Seidenindustrie dann im 20. Jahrhundert bekannt ist. Das heisst, hochmodische, elegante Stoffe für Nachmittag und Abend für Frauen, Kleider, also Damen-Oberkleidung, Textilien, die werden plötzlich können dann auch qualitativ hochstehend in Asien hergestellt werden und gegen den Konkurrenzdruck kann man sich kaum wehren und ist am Schluss mit dem wichtigsten Grund, wieso dann die letzten beiden Seidenwebereien 2012 auch zugegangen sind.
Was für eine Geschichte! Ich weiss nicht, wieso ich gerade geht, aber als ich herausgefunden habe, wie wichtig die Zinnindustrie für Zürich war, habe ich mich schon gefragt, wie habe ich das alles nicht wissen können? Und vor allem, wie haben die meisten von uns das alles mehr oder weniger vergessen?
Ja, das hat mit einer gewissen Blindheit zu tun, wo auch die Historiker damit geschlagen sind, dass man eigentlich sich meistens konzentriert auf das, was noch sichtbar ist. Das heisst, in der Wirtschaftsgeschichte beispielsweise konzentriert sich die Forschung dann zuerst mal auf die, wo es heute noch gibt. Also das heisst, Maschinenindustrie, chemische Industrie, solche Unternehmen sind interessant, die werden auch beforscht. Industrien, die verschwunden sind, weil sie einfach nicht mehr rum sind, da denkt man im ersten Augenblick nicht dran. Mir selber ist das erst mal bewusst worden, wo vor etwa 10 Jahren das Forschungsprojekt in der Uni Zürich die Wirtschaft im Ersten Weltkrieg angeschaut hat. Und die haben eben ein Projekt aufgestellt und verschiedene Industrien wollen anschauen. Und irgendwann haben sie gemerkt, oh verreckt, wir haben die Textilindustrie vergessen.
Oh verreckt, kann man so sagen. Und eben genau weil die Geschichte von der Zürcher Seitenindustrie erst jetzt im Detail erforscht wird, ist auch die Archiv- und Dokumentensuche von Alexis Schwarzenbach und seinem Team an Forscher sehr interessant gewesen.
Also kann man sich das vorstellen, sie sind dann zu diesen Fabriken in Estrich und das sind wirklich so staubige Räume gewesen, voll mit, also wie im Film eigentlich.
Es ist schon so gewesen, wir sind in jedem Estrich, wir sind in jedem Keller. Wir haben vor allem alle Leute gefragt, haben ihr noch etwas? Und es ist ein paar Mal so gewesen, dass Leute gesagt haben, nein, wir haben nichts. Dann haben gesagt, darf ich mal schauen? Und beim Schauen hat man dann doch etwas gefunden, irgendwie in Schränken oder eben in Estrich. Und wir haben zum Teil wirklich verrückte Sachen gefunden. In der Textilfachschule in Wattwil haben wir im Estrich eine wahnsinnige Sammlung von Musterbüchern gefunden, die ziemlich lang vergessen waren. Das war wirklich so wie in einer Pyramide drin, so Tutankhamun-mässig, völlig voller Staub und es war eiskalt, als wir das dann das erste Mal angeschaut haben. Die Musterbücher sind heute zum Teil im Landesmuseum, zum Teil im Textilmuseum St. Gallen.
Das war es für diese Woche. Wenn ihr mehr Turicana wollt, folgt mir auf Instagram oder Facebook oder abonniert meinen Newsletter auf www.turicana.com.